Ich habe dich für dieses Interview angefragt, weil du in einem Thread auf Twitter darauf hingewiesen hast, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Ukraine und den UkrainerInnen. Das ist ja erstmal eine sehr grundlegende Erkenntnis. Wieso meinst du, ist es dennoch sinnvoll und auch notwendig, auf diesen Unterschied hinzuweisen?
Weil es eigentlich der Unterschied ums Ganze ist, was auch mal in der Linken bekannt war, nicht jetzt in der Partei, aber im weitesten Sinne in dem, was diese Bewegung bezeichnen kann, die sich in irgendeiner Art und Weise kritisch gegen die eingerichteten Verhältnisse stellt. Durchgesetzt deswegen, gemeint ist hier auch mit Unterschied ums Ganze. Ich habe ganz viele Ukraine-Flaggen gesehen auf diesen Friedensdemos. Nehme an, du auch. Und wenn man dann Leute anspricht und fragt, was willst du denn ausdrücken, dann gab es da sehr verschiedene Statements. Manche wollten ganz bewusst sagen, ich stehe für die Ukraine, ich bin für diesen Staat. Andere wollten damit ihre Solidarität mit den Leuten ausdrücken. Und zumindest zweiteres, das hat mich durchaus stutzig gemacht, wieso ich das mal kurz runtergeschrieben habe. Den schlichten Hinweis, den ich da eigentlich machen will, ist, wie verteidigt sich ein Staat eigentlich und was verteidigt er? Er verteidigt seine Staatsinteressen, seine Staatsressort, im Falle der Ukraine wirklich die Frage, ob es diese politische Herrschaft in ein paar Wochen noch gibt oder ob Russland eine installiert. Wie er die verteidigt, ist auch jedem bekannt. Mit seiner Bevölkerung, die ist das Menschenmaterial für die Verteidigung dieses staatlichen Programms und wird dabei verschlissen. In dem Fall so fundamental, dass die nicht mal mehr nur Soldaten in den Krieg schicken, sondern ihren Bürgern, zumindest den männlichen zwischen 18 und 60, die Ausreise aus dem Land verboten haben und es Ausgabestellen gibt für Kalaschnikows und Molotow-Cocktails, also sprich die Einrichtung eines grundsätzlichen Bewaffnung der kompletten Bevölkerung, die sich hergeben soll, mit ihrem Körper, im Zweifelsfall also mit ihrem Tod, die Staatsressort zu verteidigen. Da merkt man also richtig, da fällt es auseinander, dass sich der Staat verteidigt. Und wenn man dabei dran denkt, das wäre eine Verteidigung des Individuums, der Bevölkerung, ja, dann macht man einen Fehler. Das Individuum wird hier gerade von der ukrainischen Staatsressort vernutzt und nicht beschützt.
Jetzt könnte man da ja einwenden und sagen, naja, die Ukraine wird eben angegriffen, das heißt, dieser Staat muss sich verteidigen und das kann er ja eigentlich nur mit in dem Fall, in dem Menschen eben sich verteidigen und dann diesen Staat sozusagen verteidigen. Was würdest du darauf erwidern?
Naja, da wären wir jetzt bei dem Krieg, den wir da gerade haben. Und du hast gerade schon den guten Grund der Ukraine angeführt, warum der Krieg geführt wird. Dem weiß alle Welt, sie wurden angegriffen. Das gilt gemeinhin als so die beste Rechtfertigung eines Krieges, den man führt. Das ist ja ein Verteidigungskrieg, den man da an der Backe hat. Man hat ihn selbst nicht begonnen, ist selbst also Opfer militärischer Kalkulationen anderer Staaten. Dafür will ich mal ziemlich genau ein Jahr zurückblicken. Da konnte man der Zeitung sowas entnehmen, dass die Ukrainer verkündet haben, eine neue Militärdoktrin, Ende März 2021 war das, haben sie die veröffentlicht. Da drin standen so Sätze wie, ja, es geht ihnen um die Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität innerhalb der Staatsgrenzen. Das ist ein deutliches Zitat aus diesem Pamphlet. Da kündigen die also ganz klar an, die Ostukraine zurückzuerobern, dass das ihr Ziel ist. Auch das Säbelrasseln ist der Ukraine in diesem März letzten Jahres überhaupt nicht fremd. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht. So verbreitet die ukrainische Seite offenbar gezielt Indiskretionen, die auch auf die Option eines größer angelegten militärischen Angriffs auf die Volksrepubliken verweisen. Dazu gehören Bilder von Transportzügen mit Panzern und Raketenwerfern auf Bahnhöfen im Hinterland der Front. Ich muss an der Stelle gar nicht weitermachen. Auf was ich hinweisen und verweisen will, ist diese Tour, wer hat den Krieg angefangen? Die können immer beide Seiten durchbuchstabieren. Man kann das an der russischen Propaganda mal festmachen. Für die haben natürlich nicht sie den Krieg angefangen, sondern ihre militärische Operation ist nur eine Reaktion auf ein Srebrenica in Donbass. So sagt Russland das. Die verweisen einfach drauf und sagen, wir haben doch gar nicht den Konflikt angefangen. Ja, wir haben jetzt die Militäroperation begonnen, natürlich, aber die ist eine Reaktion darauf, dass in der Ukraine ein Völkermord geplant war und es ja auch schon antirussische Gesetze gab. Außerdem, das hat auch jeder mitbekommen, kämpft Russland in der Selbstdarstellung gegen Faschisten und Neonazis. Also auch hier wieder, es ist nichts einfacher für einen Staat, als immer darauf zu verweisen und zu sagen, die andere Seite hat angefangen. So nimmt die Ukraine jetzt halt die aktuelle Militäroperation und sagt, das ist das entscheidende Moment. Hier hat Russland angefangen, wir sind zum Opfer geworden. Und Russland verweist einfach darauf, die Ukraine tut schon seit 8 Jahren immer wieder die Ostukraine den Donbass bombardieren. 75% der Toten in den letzten 8 Jahren sind ja auch auf russischer Seite gewesen. Das sind alles gute Gründe für den Krieg. Aber das ist nie die Ursache des Krieges. Der liegt, das sollte auch wenig überraschend sein, in den politökonomischen Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland. Und da haben beide Seiten durchaus an der Aggression mitgetragen.
Wenn du jetzt von diesen politökonomischen Ursachen sprichst, kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was da du konkret meinst?
Ja, klar. Dann kann man auch wieder die Militärstrategie zum Beispiel von der Ukraine, aus der ich gerade schon zitiert habe, die kann man sich mal ein bisschen angucken. Da haben die nämlich relativ offenherzig vor einem Jahr gesagt, was ihnen eigentlich so vorschwebt. Ich habe das Zitat vor mir, das ist relativ lang, ich lasse es mal weg, ich kann es nachliefern. Das ist vom Jarmek, also das ist der Andrei Jarmek, der Leiter der Präsidialverwaltung der Ukraine, der hat das geschrieben. Und der spricht da von verschiedenen Wellen, die die Ukraine militärisch gestalten könnte, wenn Russen einmarschieren. Und das läuft alles darauf hinaus, dass er dann sagt, der Erfolg der Strategie hängt davon ab, politischer, wirtschaftlicher, militärischer Unterstützung der Ukraine durch die Weltgemeinschaft bei der geopolitischen Konfrontation mit der Russischen Föderation. Also in dem Strategiepapier vor einem Jahr haben die selber schon gesagt, wir sorgen für die territoriale Rückeroberung der Ostukraine. Das war das Ziel. Und gleichzeitig gewusst, wenn da eine offene militärische Auseinandersetzung daraus resultiert, wird man das selber nicht schaffen, sondern muss dann die Westmächte einbeziehen. Das ist ein ziemlich verrücktes Programm, wo man an einem Krieg rüttelt, von dem im eigenen Strategiepapier steht, alleine können wir den nicht ansatzweise gewinnen. Und das verweist ein wenig auf die wirklich desaströse ökonomische Lage, in der sich die Ukraine befindet. Die Ukraine ist ein Land, das lange Zeit eine Schaukelpolitik betrieben hat, bis 2015 eigentlich. Darunter versteht man, dass sie einerseits versucht haben, russische Interessen zu bedienen, an russischen Kredit zu kommen. Es gab immer noch aus der Zeit der Sowjetunion viele Wirtschaftsverbindungen hin nach Russland. Und auf der anderen Seite wollte man die Westbindung auch nicht verlieren, wieso man das Assoziierungsabkommen mit der EU, ich glaube, 11 Jahre lang verhandelt hat und da immer wieder Avancen gemacht hat, dass man sich ja vorstellen könnte, auch das Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Immer in der Hoffnung, diese beiden Großmächte, zwischen denen die Ukraine vorkommt, für sich benutzen zu können. Beide Angebote, sowohl die rein auf die Seite Russlands gehend, wie auf die Seite Europas gehend, war für die Ukraine nicht interessant. Warum, ist auch nicht wenig überraschend. Dieses Assoziierungsabkommen hat vorgesehen, dass die Ukraine eben mit in den europäischen Binnenmarkt praktisch integriert wird. Das heißt, ukrainische Unternehmen hätten konkurrieren müssen mit europäischen, vor allem deutschen Kapital. Dass das eine Todeserklärung ist für diese Wirtschaft, das war ihnen auch klar. Entsprechend ist man da immer hin und her, hat versucht eben, sich zwischen diesen beiden Riesen zu behaupten. 2015 hat sich dann die Ukraine dagegen entschieden, dieses Assoziierungsabkommen zu unterschreiben, woraufhin Europa innerhalb von ein paar Wochen entschieden hat, der Typ, mit dem sie jahrelang das Abkommen verhandelt haben, ist jetzt gar kein demokratischer Herrscher mehr der Ukraine, sondern ist jetzt eine Unperson, ist jetzt ein Diktator. Und wir sagen jetzt, die Straße hat recht, weil der proeuropäische Teil der Bevölkerung hat dann demonstriert, hat sogar den Übergang zum bewaffneten Kampf gemacht. Ich erinnere mal an den Maidanplatz. Da wurden alle möglichen staatlichen Gebäude auch besetzt, auch angegriffen. Da hat dann die EU gesagt, das finden wir wichtig, das ist ein Diktator und der muss weg. So, und dann kam eine proeuropäische Regierung an die Macht. Die ist bis heute an der Macht und die hat im Endeffekt die Westbindung verstärkt. Und jetzt hat die Ukraine genau die Situation, wo sie vorher gesagt hat, das will sie nicht, deswegen lehnt sie das Assoziierungsabkommen ab. Zum Beispiel den Druck, um an neue Kredite zu kommen, eben ihre Wirtschaft marktgerecht umzubauen. Das bedeutet zum Beispiel, dass es in der Ukraine in dem Sinne keine Gesundheitsversorgung im Moment mehr gibt. Es gibt eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit. Und in dieser Situation, in dieser ökonomischen Situation, hat die Regierung eben, und das ist immer bei dem Wort politökonomisch, den Entschluss politökonomisch getroffen, zu sagen, aus der Situation kommen wir nur raus, wenn wir den Westen zwingen, sich unserer anzunehmen. Und das schaffen wir, indem wir die Situation mit Russland weiter eskalieren. Jetzt noch ein kleines PS. Es ist im Westen auch gar nichts Unbekanntes. Also auch hier wieder, ich will noch ein Zitat aus der FAZ vorlesen, vom 17. April. Da haben sich die Franzosen getroffen mit einer ukrainischen Delegation und da ging es folgendermaßen zu. Das ist ein Zitat aus der FAZ. Die russischen Truppen an der ukrainischen Grenze müssten zurückgezogen werden, hieß es von der Ukraine, Deutschland und Frankreich gemeinsam. Zuvor hatte der Gast aus Kiew Macron bei einem Mittagessen im Élysée-Palast in Paris unter Druck gesetzt, sich für den EU- und NATO-Beitritt der Ukraine stark zu machen. Angesichts der russischen Drohkulisse sei es an der Zeit, die Geschwindigkeit zu beschleunigen und uns einzuladen, sagte Zelensky, der Zeitung Le Figaro. Der Élysée-Palast verzichtete auf eine gemeinsame Pressekonferenz, um auf die Forderungen nicht reagieren zu müssen. Also hier merkt man richtig, wie die Ukraine schon vor einem Jahr versucht hat, den Westen hier in diese Auseinandersetzung nochmal auch richtig reinzuziehen. Und Frankreich in dem Fall auf der Position stand, nein, natürlich will man sich mit der Ukraine solidarisieren, aber inwieweit man die Konfrontation mit Russland sucht, das will man nicht der Ukraine überlassen, sondern wollte man eben selbst bestimmen.
Jetzt hast du ja gerade ganz gut beschrieben, dass solche Kriege oder auch solche Konflikte in der Situation, aus der sie heraus entstehen oder bestehen, dass sie da häufig ein bisschen komplexer sind und dass da ganz verschiedene Gründe auch dazu führen können, wieso dann eben kriegerische Auseinandersetzungen forciert werden oder möglicherweise manchmal auch nicht forciert werden. Ich würde mit dir gerne auch darüber sprechen, wie in Deutschland hier mit diesem Krieg umgegangen wird und wie er auch adaptiert wird. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele gesellschaftliche Milieus, die eigentlich keine ausgewiesene Nähe zu Waffen oder zum Militär haben, dass diese Milieus trotzdem aktuell Waffen für die Ukraine fordern und gar auch eine Aufrüstung der Bundeswehr für gut heißen. Dabei haben ja Aufrüstung und auch Militarismus selten Konflikte entschärft, sondern häufig sie eher befeuert. Da frage ich mich, woher kommt irgendwie dieser Wunsch nach Waffen? Wie erklärst du dir das?
Krieg findet sowieso keiner gut. Also in dem Sinne, Freunde von Waffen hat man vielleicht bei Heckler und Koch, aber wahrscheinlich würden nicht mal die sich so nennen, sondern die stellen halt Notwendiges her oder sowas. Und die Friedensbewegung ist immer sehr entschlossen, dieses sehr grundsätzliche, ja, wer findet Krieg schon gut, damit zu verwechseln, dass man in irgendeiner Weise einen antimilitaristischen Standpunkt hätte. Zur Differenz komme ich gleich. Der Witz ist nämlich, in Friedenszeiten ist es also schwer anerkannt, für den Frieden zu sein. Ab dem Moment, wo Krieg herrscht, wo also irgendeiner dieser Konflikte in der Welt, in dem Fall jetzt zwischen Russland und der Ukraine, von einer Seite auf das nächsthöhere Eskalationslevel gehoben wird. Da hat sich jeder, der sich für die politökonomischen Gründe interessiert oder nicht, zumindest immer eines zu leisten, nämlich sich zur Sache zu stellen. Die Öffentlichkeit verlangt geradezu, das hat man ja in den letzten 6 Tagen gemerkt, eine Stellungnahme von Hinz und Kunz, vor allem den Russen, die hier tätig sind, aber nicht nur denen, sich jetzt dazu zu stellen. Und wer es da an der richtigen Parteilichkeit fehlen lässt, dem wird ganz schnell nachgesagt, er sei für die andere Seite. Und in diesem Klima sagen die Leute natürlich nicht, sie sind für Waffen, sondern sie sagen immer Folgendes. Jetzt leben wir nun mal in einer Welt, in der es Waffen und Kriege gibt. Und kann man sich da einfach raushalten? Und hier möchte ich auch mal auf was verweisen. Das Ganze lebt von einerseits der klaren Parteilichkeit, die ich gerade mal versucht habe darzustellen, warum wer den Krieg angefangen hat, kein guter Maßstab ist. Warum das wirklich ein Maßstab ist, der taugt nur zur Parteilichkeit, aber nicht zur Erklärung von irgendwas. Eine andere Art, wie in der Öffentlichkeit, du hast es gesagt, wie der Krieg hier rezipiert wird, der schon ziemlich ins Auge fällt, zu dem ich mal was sagen möchte, weil er mir auch auf den Friedensdemos begegnet, auch in der Linken begegnet. Das ist diese Personalisierung. Es ist ein Krieg gegen Putin, ein Krieg von Putin. Mit was haben wir es da eigentlich zu tun? Ist das eine Form Analyse? Nein, es ist richtiggehend das Absprechen davon, dass das, was Putin macht, was der russische Staat macht, eine Staatsräson wäre. Dass das irgendwas zu tun hätte mit der Staatsräson. Da wird glatt dieser heiligen Titel wird dem Ganzen abgesprochen und dann wird gesagt, ja, das ist halt der Putin. Der ist, und dann immer die Fortführung, ja, der ist ein Psychopath. Ein Irrer. Also einer, der es gerade an der strunzvernünftigen Logik der eingerichteten kapitalistischen Staaten sich nicht entsprechend verhält. Das ist gerade eine Nichterklärung der Sache. Es wird gerade so getan, als ob Krieg, als ob die Eskalation in der Ukraine eigentlich eine Undenkbarkeit wäre, von der keiner dieser Staaten was hätte, obwohl sie seit 10 Jahren betrieben wird. Und erklärt wird sich damit, dass einer der beiden Parteien jetzt endgültig durchgeknallt ist. Man kennt es übrigens aus dem Krieg. Das ist, weiß Gott, keine Besonderheit dieses Krieges. Man erinnere mal an Wortschöpfungen wie Hitler-Deutschland, der Milosevic, Saddam Hussein, der war auch der neue Hitler übrigens. Das ist die ganz normale Politisierung im Krieg. Der Feind folgt nicht Kalkulationen. Deswegen kann man mit ihm auch nicht mehr verhandeln. Das ist einfach die Vorbereitung oder die, wenn es schon im Krieg ist, die Fortführung des Feindbildes. Da sollte man sich, ich muss hier keine Aufforderungen machen, aber man sollte sich mal selber fragen, ob da eigentlich ein Schuh draus wird, dass ein Konflikt, der ja seit Jahren und Jahrzehnten immer weiter eskaliert, ob man da nicht vielleicht doch verschiedene Interessen der Staaten hat und nicht sowas vorliegen wie einer, Putin in dem Fall, der jetzt klappt, sein Staatsinteresse verrät, weil er ein Macho ist oder Medikamente nimmt oder was man die letzte Zeit alles liest.
Jetzt hast du ja gerade schon Hitler angesprochen. Wenn es um die Frage geht, wie sich jetzt verhalten in diesem Konflikt, dann kommt ja eben schnell dieser Ruf nach, es müssten Waffen in die Ukraine geschickt werden oder man müsste vielleicht auch selber dort in den Krieg eingreifen. Und dann wird ja häufig auch verwiesen auf die nicht funktionierte Appeasement-Politik gegen das nationalsozialistische Deutschland, als das die Tschechoslowakei angegriffen hat. Jetzt kann man ja einerseits sagen, dieser Konflikt ist irgendwie sehr komplex. Es gibt irgendwie verschiedene Seiten, die aus unterschiedlichen Motivationslagen heraus handeln. Man kann ja trotzdem auch anerkennen, dass Russland aktuell ist ein autokratischer Staat, der tatsächlich ja auch gewisse imperiale Ambitionen verfolgt sozusagen. Dem müsste trotzdem in einer Form irgendwie auch Einheit geboten werden. Ja, wie würdest du umgehen mit dieser These?
Naja, mich machen die Subjekte in diesem Satz schon ganz wuschig. Was ich damit sagen will, ist, jetzt wer wird denn dazu was aufgerufen? Also auf der einen Seite gibt es die Staaten, die da unterwegs sind. Die Ukraine, die muss man nicht auffordern dazu, den Russen zu stoppen. Die jagt nämlich gerade ihre komplette männliche Bevölkerung in den Heldentod, um ihr Staatsressort zu verteidigen. Dann gibt es die USA und Deutschland. Die haben schon ziemlich entschlossen gesagt, Biden gestern in seiner Rede zur Lage der Nation, dass alles getan wird zur Unterstützung der Ukraine, außer eigene Truppen zu schicken. Osteuropa wird weiter aufgerüstet, da werden auch Truppen hingeschickt, aber Ukraine selber eben alles außer Truppen. Und Putin hat ja nochmal hinterhergeworfen, er hat keine Ahnung, was noch auf ihn zukommt. Deutschland liefert Waffen in die Ukraine. Auch hier wieder an die kleine Differenz zu denken, das sind keine Waffen, die Ukrainer schützen, sondern das sind Waffen, an denen Ukrainer dann kämpfen werden. Das sind Waffen, an denen Ukrainer kämpfen werden gegen den Russen. Und im Zweifelsfall, und auf jeden Fall Russen damit töten und am Ende auch selbst daran sterben werden. Um mal nochmal bei den Subjekten zu bleiben, haben die ja jetzt wirklich sich entschlossen, also der ganze Westen, mal auszutesten, wie viel Krieg er gegen Russland führen kann, bevor Russland das als Kriegserklärung nimmt und dann eventuell auf die Weltkriegsebene den ganzen Konflikt anhebt. Ich denke an sowas wie SWIFT hat man jetzt mal nebenher erstmal als ökonomische Atombombe mehrfach bezeichnet, also das Zahlungssystem, was jetzt aufgehoben wurde, sodass eigentlich keine Überweisungen mehr nach Russland gemacht werden können, außer an zwei, drei ausgewählte Banken, damit die Gaslieferungen weiterlaufen. Da hat sich der französische Wirtschaftsminister Le Maire hinreisen lassen, gestern oder vorgestern, zu sagen, ja, was wir hier machen, ist ein totaler Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das ist nicht meine Formulierung, totaler Wirtschaftskrieg. Und wurde dann zurückgepfiffen, weil es hieß dann, ja, es passt nicht zur Deeskalationsstrategie, die wir fahren. Wo man aber richtig merkt, zurückgepfiffen wurden ja nicht die Sanktionen, die er so nennt, sondern zurückgepfiffen wurde, dass man das so nennt. Also man betreibt hier eine unglaubliche Eskalation auch wieder, die aber gleichzeitig nicht als solche bezeichnet werden soll. Man überlegt jetzt offen, ob man die Ukraine der EU, ob man sie da beitreten lässt. Die NATO-Mitgliedschaften von Schweden und Finnland werden jetzt gerade öffentlich diskutiert. Also man merkt so richtig, man ist absolut entschieden, diesen Konflikt um die Frage, wer herrscht und beherrscht an der Grenze zu Russland das Gebiet. Wird es westliche Einflusszone? Bleibt es russische Einflusszone? Die wird von beiden Seiten total entschlossen weiter betrieben. So, und jetzt zu deiner Frage, muss man da nicht was tun? So, da würde ich jetzt mal sagen, die tun doch was. Die tun was und was die tun, bringt sowohl das, was Russland tut, wie auch das, was die andere Seite tut, die Welt mal wieder an den Rand eines Atomkrieges, eines Weltkrieges. So, und dann gibt es noch andere Figuren in dieser Welt, an die hast du vielleicht mehr gedacht. So Leute wie dich, so Leute wie mich. Da muss ich schon mal sagen, was sollen wir eigentlich tun? Ja, was soll man in Angesicht dieser Militärschlachten tun? Ich hätte ein Angebot, sich zumindest mal von der eigenen Ohnmacht nicht so dumm machen zu lassen, dass man dieses Feindbild mitstrickt und allen Ernstes den Imperialismus, den es in der Welt sowieso gibt, der sich von unseren Urteilen auch nicht abhängig macht, der nicht jetzt Waffen in die Ukraine liefert, weil lauter Leute sagen, vielleicht ist es ganz gut, weil so stoppt man Putin. Davon machen die sich nicht abhängig. Aber man muss zumindest das Elend doch nicht verdoppeln, indem man den praktisch eingerichteten Imperialismus jetzt auch noch geistig für gut befindet, weil man ihm praktisch schon unterworfen ist und allen Ernstes die Gleichung mitmacht. Der Feind der EU, der Feind der USA, das ist auch mein ganz persönlicher Feind, als die Wurst, die hier halt gerade in Quarantäne rumhängt und ein Interview gibt. Das wäre mal der Antrag, die Gleichung nicht mitzumachen.